Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 3 vom Wartungsfenster Podcast. Hier ist die Claudia und mit dabei ist der Patrick.
Hallo.
Entschuldige. Hi. Ich dachte, das ist immer so eine gekünstelte Pause, da muss ich kurz, das spreche ich jetzt einfach weiter. Nein, hi, wie geht's dir?
Besser. Nachdem wir heute
Besser.
eine Exchange-Deinstallation bei Schritt 4 von 13 um die Ohren geflogen ist, aufgrund von nicht ausreichender Rechte mit einem T0-Account. Da hatte ich dann mal kurz Puls, hat sich dann aber nachher dann doch geklärt und nicht nur Exchange-Installationen lassen sich fortsetzen, sondern auch Deinstallationen. Und gut, der Kunde hat einen Exchange weniger aus Gründen und hat alles funktioniert. Also ich habe da jetzt keine Ruine hinterlassen.
Aber der Kunde hat ein funktionierendes Sicherheitskonzept, wenn er
Ja, und
T0-Admins hat.
wie immer sorgt Security dafür, dass man sich dem Punkt, an dem ein System wirklich unbenutzbar wird, unendlich nah annähert. Heute haben wir diesen Punkt einmal kurz erreicht.
Immerhin bei Schritt 4 von 13 und nicht bei 12 von 13.
Genau. Aber das sind ja immer so die klassischen Sachen, ne? So Mailbox-Rolle, Client Access, da geht das dann gerne mal schief. Womit hast du dir den Tag vertrieben?
vCenter, trivial, Passwortänderung vom Administrator at vCenter.local.
Trivial, wenn man nicht
Warum?
genug Plugins drin hat.
Genau, ganz trivial. Ansonsten dauert das halt ein bisschen, wenn man nicht, nämlich nicht ja, für jedes Plugin einen Service-User gebaut hat oder mal auf die Schnelle mit dem Administrator at vCenter.local etwas ausrollt, dann fällt einem sowas spätestens bei der Passwortänderung in den Rücken.
Wenn
Aber
diverse Plugins
dafür
nicht
haben
mehr
wir,
funktionieren.
genau, dafür konnten wir aber vorher ja heraussuchen, welche Plugins so da sind. Also Passwortänderung war schmerzfrei am Ende, weil gut vorbereitet.
Genau. Man muss ja auch manchmal Glück haben im Leben, wenn man Kennwörter ändert. Ein Quell der Freude ist ja auch immer der Server Manager, wenn man da verschiedene Systeme drin hat aus verschiedenen Tiers. Ich gestehe, ich sperre mir damit regelmäßig meinen T0-Account, wenn ich das Kennwort
Ich
ändere bei uns in
weiß.
der Domäne und ich habe dann auch die DCs in dem Server Manager drin und dann ist da das falsche Kennwort drin und.
Ja, ich weiß das. Ich bin der andere T0-Admin, der dich dann entsperrt.
Gut, dass es dich gibt.
Ja,
Ja.
was haben wir heute? Einen lustigen Titel haben wir heute, ne?
Genau, aber vielleicht kommen wir noch mal kurz zu Kommentaren zurück. Also lasst uns bitte auch Themenvorschläge da. Momentan müssen wir uns die ganzen Themen immer selber aus den Fingern lutschen, aber wir würden ja viel lieber auch über Themen reden, die euch interessieren. Also lasst uns Themenvorschläge da. Werft uns die einfach bei Twitter über den Zaun oder schickt uns eine E-Mail. Und ja, auch immer fleißig bewerten, bitte nur 5-Sterne-Bewertungen, damit dieser Podcast auch von anderen gefunden wird. Das wäre ganz wichtig. Aber du sagst schon, wir müssen über den blinzelnden Zyklopen im Raum reden.
Unter anderem.
Aber erstmal müssen wir, glaube ich, über Veeam reden.
Ja, genau, weil ist dann doch kurzfristig noch dazwischen gekommen. Ja, es gibt mehrere kritische Lücken bei Veeam.
Genauer
Können wir
gesagt
übers
drei.
drei Stück genau. Zwei hochkritische, also CVSS 9, 9,8. Das ist schon, ja, also quasi 10. Es sind nämlich unauthentifizierte Remote Code Executions.
Das ist ja immer, ne, so unauthentifizierte
Ja.
Remote Code Execution. Das ist ja immer noch so, das, ne? Da muss man schon mal mit
Genau.
der Zunge schnalzen.
Genau. Es sind sogar vier, fällt mir gerade auf. Es sind vier. Es sind zwei hochkritisch. Es ist eine 8,9 im PS Manager. Der ist da für
Oder
die.
was hat denn da Abzüge in der B-Note gegeben? Das es ein
Die 8 Punkt.
SCVMM-Produkt
Ach so,
betrifft.
ja, wahrscheinlich, weil es nicht so häufig genutzt wird.
Hyper-V, ne?
Nein, es
Oh,
ist
das
eine
gibt Prügel.
Authentiz
Das
das ist
gibt auf
aber
Twitter wieder Prügel.
es ist eine authentifizierte RCE. Das heißt, da musst du
Ach so,
immerhin
ja
noch
dann.
Domain
Ja
Credentials
dann.
haben, um die nutzen zu können. Ja, und dann gibt es eine Local Privilege Escalation, auch immer sehr schön. Im Veeam Agent for Windows mit CVSS V3 7,8.
Oh, auch
Auch nicht
nett.
schlecht. Die zwei hochkritischen befassen sich übrigens mit dem Distribution Service, der dafür da ist, den Veeam Agent auf ja, Maschinen auszurollen. Gemeint ist jetzt der Veeam Agent for Windows, den man verwendet, um zum Beispiel physikalische Maschinen zu sichern, der ja dann auch durch Veeam Backup und Replication verteilt werden kann. Und dieser Service, der hat eine Lücke und da gibt es offensichtlich einen Zusammenhang mit dem Veeam Agent. Am besten einfach alles patchen und dann
ist ja, Veeam Agent sowieso, ne? Gerade wenn es ein Produkt ist, was auf Endgeräten eingesetzt wird, das ist ja dann häufig so das Einfallstor. Mhm. Gerade wenn man da dann irgendwie Produkte hat, wo halt über eine Privilege Escalation Adminrechte zur Verfügung stehen und ab dann ist ja meistens Tür und Tor geöffnet. Also wie immer, patchen. Wäre dann auch nochmal ein schöner Hinweis, Veeam Backup Replication 9.5 ist da raus. Das Ding ist nicht mehr gefixt worden. Da gibt es ganz klar die Hinweis, das Ding ist out of support. Bitte Veeam 10, Veeam 11 einsetzen. Wer dann laufenden Support-Contract hat, kann das einfach machen. Alle anderen müssen dann halt entweder das Produkt neu kaufen oder halt den Support verlängern. Sollte man aber ganz dringend fixen. Also gerade, du hast es ja gerade gesagt, diese unauthentifizierte Remote Code Execution, das ist schon Klopper. Aber gut, das kann man einfach fixen. Da können wir die Links in die Shownotes packen. Das ist kein Problem. Und dann patcht da mal alle schön eure Veeam-Installationen. Viel mehr getroffen hat uns ja dann tatsächlich der blitzende Zyklop, Cyclops Blink. Was ist passiert? Eines unserer Lieblingsprodukte war betroffen. Sehr zu unserem Unwohlsein.
Hat uns aus mehreren Gründen ein bisschen schockiert. Ja, WatchGuard wies darauf hin, dass FBI und die UK National Cyber Security Center darauf hingewiesen haben, dass es eine Sicherheitslücke in WatchGuard Firewalls gibt, die hochkritisch ist und
Moment. Eine, nochmal, nur damit ich das richtig verstehe. Eine hochkritische Sicherheitslücke in unserem favorisierten Firewall-Produkt.
Ändert nichts daran.
Emotional Damage!
Das hat mich sehr getroffen. Nein, müssen wir an der Stelle aber mal aufräumen. WatchGuard hat das relativ offen kommuniziert. Und die sind angesprochen worden vom FBI und vom britischen National Cyber Security Center.
Genau. Und
vielleicht kannst du da noch mal ein Wort zu verlieren.
Es gab eine Sicherheitslücke bis zu einer bestimmten Firewall-Version. Firewall ist das Betriebssystem von den WatchGuard Firewalls. Bis zu einer bestimmten Version eine Sicherheitslücke, die es erlaubt hat, sofern die Box vom Internet aus auf dem Management erreichbar war, einen unauthentifizierten Zugriff sich darauf zu verschaffen. Und die wurde wohl fleißig genutzt, um ein Botnet zu installieren.
Da gab es eine CVE zu, 2022-2376. Und da steht halt, ich sag mal nur relativ allgemein drin, dass ein Angreifer halt mittels ja nicht ausreichenden Privilegien Zugriff auf das Management bekommen konnte. Betroffen waren aber auch nur Boxen, wo das Management von außen erlaubt war. Also quasi, ne, zum WatchGuard-Jargon wäre das dann halt, sobald Management von External oder Any External erlaubt war.
Nur Any External und wichtige Feststellung, das ist keine Default-Einstellung. Das heißt, das muss so konfiguriert worden sein, warum auch immer man sowas tun sollte. Aber wenn es konfiguriert war, dann gibt es eine große Chance, dass diese Box auch diesem Floor anheimgefallen ist, genau.
Und was dann noch dazu kam, es war dann auch eine persistente Lücke. Ne? Also die Malware hat sich ja dann tatsächlich auch irgendwie auf der Box verewigt, sodass man diese Box jetzt nicht so einfach reinigen konnte, sondern musste ja dann auch, glaube ich, neu aufgesetzt werden.
Genau, die musste dann, wenn komplett geflasht werden, weil einmal mit dem Botnet verbunden, mit den CNC-Servern, wurden halt auch Firmware-Updates oder Feature-Updates in Anführungsstrichen dadurch eingespielt und nicht mehr durch WatchGuard.
Da stellt sich ja dann auch wieder die Frage, wer ist in der Lage, solche Angriffe durchzuführen? Und da muss man einen kleinen Disclaimer setzen, manches ist jetzt da spekulativ, aber dieses Botnet, Cyclops Blink, das ist jetzt erstmal nur der Name des entstandenen Botnets. Mutmaßlich verantwortlich dafür war eine Gruppe namens Sandstorm und bei dem einen oder anderen Sandworm. Und bei dem einen oder anderen mag das jetzt bei Sandworm klingeln, weil ja, das waren die Jungs mit NotPetya. Mhm. Also durchaus bekannt. Genau, die haben nämlich da salopp gesagt einen relativ nennenswerten Track Record. Ohne dass man jetzt genau weiß, wer dahinter steht, wird das Ganze zumindest oder wird diese Gruppe mit dem russischen Militärgeheimdienst GRU wohl attributiert. Aber das, wir reden da jetzt nicht über irgendein paar Script-Kiddies, sondern wir reden da offenbar wirklich über einen State Actor, der sich da eine Lücke zunutze gemacht hat, um dann halt Firewalls von WatchGuard zu übernehmen. Betroffen waren laut offizieller Aussagen circa 1% der erreichbaren Appliances. Wir haben jetzt bei unseren Kunden keine gefunden. Welche Möglichkeiten hat man denn zu prüfen oder wann ist man denn betroffen? Wir hatten gerade schon gesagt, die Box muss Richtung Internet quasi Managementzugriff von allen, also von allen Absendern oder von allen IP-Adressen erlauben. Sobald das halt eingegrenzt ist auf bestimmte Public IPs, ist man da erstmal safe. Und du hattest gerade gesagt, es waren auch dann bestimmte Firmware-Releases nur betroffen.
Genau, also wenn die Box so neu ist, dass sie nicht mehr Version 12.6 hatte, also ab Version 12.6 ist die grundlegende Sicherheitslücke gefixt, dann ist die Box auf jeden Fall auch safe. Und WatchGuard stellt natürlich diverse Tools zur Verfügung, mit denen man prüfen kann, ob die Firewall betroffen ist.
Genau, da hatte WatchGuard auch so 4 Schritte, sag ich mal, bereitgestellt. Also einmal gucken, ob man überhaupt betroffen ist. Da gab es so einen Webdetektor in der letzten WatchGuard System Manager Version ist eine entsprechende Prüfung mit drin, wenn ich mich richtig erinnere. WatchGuard Boxen, die in der WatchGuard Cloud hängen, konnten auch direkt geprüft werden. Und wenn man dann halt leider davon betroffen war, dann gab es auch nur eine Variante, nämlich das Neuaufsetzen der Box. Also kein Restore von einem Backup-Image, sondern wirklich dann Restore von einem sauberen Image. Und das ist natürlich jetzt wahrscheinlich so das Kritische. Es ist dann auch gesagt worden, also ihr solltet dann tatsächlich Kennwörter von lokal angelegten Usern auf der Box ändern. Pre-Shared Keys solltet ihr ändern. Ich glaube auch bei Zertifikaten, da sollten dann auch die Private Keys bzw. die Zertifikate sollten dann zurückgezogen werden. Neu ausgestellt werden. Also das ist dann schon eine ziemlich dicke Nummer. Aber wie gesagt, man redet auch von einem State Actor und das ist natürlich auch das, wo es dann solche Akteure einfach drauf abgesehen haben. Du hast ja schon gesagt, also sobald Management Access halt nicht von überall erlaubt war, dann war man da prinzipiell erstmal sicher, ne? Und natürlich, wenn man betroffen ist, dann natürlich auch gucken, ob es da weitergehende Versuche gab, ins Netzwerk einzudringen. Jetzt hatte ich ja eingangs schon gesagt, das hat uns ja tatsächlich ein bisschen getroffen, ne? Da gab es auch, glaube ich, einen ganz, ganz einfachen Grund für. Du hattest die Zahlen mal rausgesucht. Vielleicht kannst du da mal was zu sagen.
Der Grund, warum uns das so getroffen hat, liegt ganz einfach darin, dass der WatchGuard als Hersteller nicht dafür bekannt ist, dass die große, kritische oder viele Sicherheitslücken haben in ihren Produkten. Ich habe mir mal den Spaß gemacht und habe mir in der NVD-Datenbank angeschaut, über wie viele Sicherheitslücken wir da so reden. Und ich glaube, wenn ich das auch vergleiche mit anderen Herstellern, dann sind wir da bei WatchGuard schon sehr verwöhnt. Also ich konkrete Zahlen. Seit dem Jahr 2000 erfasste Sicherheitslücken über WatchGuard alle Produkte 53. Wenn man jetzt keine Relation dazu hat, sagt man, oh, das ist aber viel, ne? Das ist, Ich habe mal verglichen, Fortinet über alle Produkte seit dem Jahre 2005, 392. Ist eine andere Hausnummer.
Ja.
Dann habe ich versucht, mir den Spaß mit Cisco auch zu machen, wollte mir eine Firewall mal angucken, habe mir mal die Firepower rausgesucht. Das ging leider nicht so einfach, weil wenn ich in der NVD Cisco ausgewählt habe, dann hängt sich mein Browser auf beim Nachladen der Dropdown-Liste für die Produkte. Aber mit dem Stichwort Firepower und dem Hersteller Cisco habe ich seit dem Jahre 2015, 7 Jahre, 303 Sicherheitslücken gefunden. Also das zur Relation, 53 ist nicht so wahnsinnig viel. Davon waren auch nur 2 wirklich kritisch. Ja, 26 waren noch hoch eingestuft, aber eben noch nicht kritisch. Und das, denke ich, das erklärt, warum uns das so schockiert, weil das kennen wir so eigentlich nicht. Vielleicht ist das für andere an der Tagesordnung, dass sie sich mit solchen Lücken beschäftigen müssen.
Wahrscheinlich tritt auch irgendwann so ein Gewöhnungseffekt ein. Ah, oh, ja, wieder eine Lücke. es ist tatsächlich interessant. Also ich kenne WatchGuard Firewalls seit, keine Ahnung, über 20 Jahren. Jetzt kann man sagen, okay, die Dinger, zumindest der WatchGuard System Manager, der hat sich seit 20 Jahren eigentlich relativ wenig geändert. Vermutlich haben die einfach eine ganz gut abgehangene Codebase. Mhm. Das muss nicht immer schlecht sein. Die können vielleicht auch nicht den letzten Fancy-Scheiß, aber am Ende des Tages können wir zumindest sagen, das sind verdammt zuverlässige Arbeitstiere. Und insbesondere die wenigen Sicherheitslücken, das macht es für uns natürlich auch interessant. Sehr zuverlässig, was man jetzt von anderen Produkten nicht unbedingt sagen kann. Palo Alto hätte mich noch interessiert, wie es da ausschaut.
Ja, die Zahl habe ich leider nicht rausgesucht.
Beim nächsten Mal. Ansonsten genau. kann ich jedem nur empfehlen, ruhig mal da ein bisschen durchstöbern. Mhm. Das sehr ist teilweise wirklich erschreckend, wie viele kritische Lücken in Produkten so drin sind.
Ich habe noch eine Zahl rausgesucht,
okay,
weil mich das einfach mal interessiert hat. Nochmal für den Hinterkopf, 53 Sicherheitslücken WatchGuard in 22 Jahren. Microsoft Exchange 2016, im Jahre 2021 36 CVEs in einem Jahr.
Davon ja, das war ein Jahr.
19 hoch und 10 kritisch. Also über 9,5 meine ich war das.
Ja, also letztes Jahr war ja auch durchaus ein Jahr, da haben wir ganz ordentlich mit Exchange zu tun gehabt. Mhm. Ne? Da haben wir die Kisten ja mehr als einmal angefasst.
Betrifft On-Prem, nicht Exchange Online.
Ja, wer macht denn heute noch On-Prem? Gelächter? zu viele. Ist natürlich jetzt eine schöne Überleitung. Es sind ja durchaus Unterhaltungen, die wir häufiger mal mit Kunden führen. Also wir haben das ja ganz intensiv in 20 und 21 gemacht. In 20 zu Beginn der Pandemie halt speziell in Richtung, wie kriegen wir unsere Homeoffice-User da irgendwie angebunden? Wie kommen die an ihre E-Mails? Sicher an ihre E-Mails. Mhm. Und natürlich letztes Jahr ganz intensiv aufgrund der teilweise massiven Sicherheitslücken. Da hat man natürlich mit mehreren Kunden dann auch mal diskutiert, hey, ist Exchange Online da keine Alternative? Was spricht denn aus deiner Sicht dafür, Exchange On-Prem zu betreiben?
Das müsste man jetzt einen Kunden fragen, der darauf besteht, seinen Exchange On-Prem zu betreiben.
Naja, also es gibt ja durchaus...
Es gibt da durchaus Argumente für. Ne? Also viele Kunden wollen ich sage das sehr platt, die Daten lokal bei sich liegen haben. Die wollen die Daten bei sich haben, die wollen wissen, auf welchen Platten die liegen sozusagen. Da gibt es häufig die Datenschützer, die ein großes rotes Schild hochhalten, nein, Cloud und die Server gehören dir nicht und deswegen darfst du da deine Daten nicht hinlegen. Oder alternativ eine Variante davon, ja, die Daten müssen aber in Deutschland bleiben, kann man das garantieren? Und wir sagen, das kann man einstellen in Exchange Online. Und trotzdem wird dieses Argument nicht gezählt, ne? Weil es ist kein deutsches Unternehmen und so weiter und so fort.
Ich habe da mal den schönen Begriff digitale Souveränität gehört. Mhm. Also ich glaube, das ist genau das, was du meinst, ne? Dass man sich da eben nicht abhängig macht von einem anderen Unternehmen, was den Betrieb der eigenen Infrastruktur angeht. Klar, in den allermeisten Fällen ist es vor allem diese die Skepsis oder das Misstrauen der Cloud-TM gegenüber, wo viele Kunden sagen, nee, ich will den aber doch hier betreiben oder aber Kosten. Ja, wobei das ist natürlich eine ganz interessante Sache, die wir da nochmal aufmachen könnten. Ich glaube, ganz allgemein kann man aber sagen, so aus Anwendersicht unterscheiden sich ein Exchange on-prem und online ja gar nicht. Sondern die Leute machen ihr Outlook auf und kommen an ihre E-Mails. Also insofern gibt es erstmal keinen Unterschied. Aus Sicht der Administratoren gibt es natürlich da schon erhebliche Unterschiede. Der erste große Unterschied ist natürlich, dass ein Exchange sehr tief ins Active Directory integriert ist, was natürlich bei einem Exchange Online nicht der Fall ist. Ja, das heißt, Thema, wie kommen meine User zu einer Exchange-Mailbox? Bei größeren Exchange-Deployments oder Exchange-Online-Deployments, klar, da reden wir dann auch über ein Azure AD Connect. Ich muss irgendwie meine User dann in mein Azure AD synchronisieren. Bei kleineren Deployments, klar, dann legt man die User in der Cloud halt an, verpasst in der Mailbox. Das ist Thema Mail-Routing in Anführungsstrichen im X-Records, die dann halt Richtung Exchange zeigen müssen. Was meiner Ansicht nach so ein unschlagbares Argument auch für Exchange Online ist, es einfach die Hochverfügbarkeit.
Ja, die ist on-prem, die kostet schlichtweg mehr Geld on-prem. Also eine Hochverfügbarkeit im Sinne einer DAC beispielsweise kostet halt das Doppelte.
Ja, gut, ich brauche mindestens zwei Server. Ja. Ne? Am Ende des Tages reden wir aber auch immer über das Thema Load Balancer, was der ein oder andere Kunde dann auch nicht unbedingt wahrhaben möchte, aber so mit DNS Round Robin macht ein hochverfügbarer Client Access erstmal keinen Spaß.
Macht man das nicht mal mit NLB?
Nein.
Das ist schon gut.
Wobei ich habe einmal ein bisschen gestaunt. Zwar, das war jetzt keine Exchange-Umgebung, die ich gebaut habe, aber derjenige, der diese zwei Knoten-DAC gebaut hat, war wohl ein Cleverchen. Der hat nämlich schlicht und ergreifend unter dieser Database Availability Group, also die Hochverfügbarkeit für die Mailbox-Rolle baut, da ist am Ende des Tages Windows Failover Cluster drunter. Das Ding hat prinzipiell erstmal IP-less. Man kann dem Ding natürlich eine IP verpassen und darauf einen Namen legen. Und natürlich kann ich diese Ressource auch dann in die Clustergruppe für Exchange reinstecken. Mit dem Effekt, dass ich damit natürlich dann tatsächlich einen meiner Exchange-Server dann auch erreiche. Das ist zwar unfassbar unsupported, aber das funktioniert. hat halt funktioniert, aber ich hätte es so nicht gebaut. Also ich bin da tatsächlich ein Freund von Load Balancern vor dem Exchange. Gut, und kleinere Kunden, gut, die haben halt auch keine DAC. Ne? Aber Hochverfügbarkeit ist ja erstmal on-prem deutlich aufwendiger als in der Cloud.
Ja, und unwichtig ist es, Alleine schon aufgrund von Updates nicht. Also wenn ich daran denke, wie oft ich so Einzel-Exchange-Installationen sehe, wo es immer krampfig ist, ein Downtime-Fenster zu kriegen, um diese Maschine mal zu patchen. Mhm. Sodass am Ende läuft es häufig darauf hinaus, dann wird die Maschine eben nicht gepatcht oder nur alle 3 Monate gepatcht. Und das ist auch in meinen Augen ein Zustand, der so nicht sein sollte.
Das hatten wir ja sehr, sehr intensiv dann auch mit den ersten Hafnium-Patches, wo wir dann halt teilweise uralte Exchange-Server bei Kunden gefunden haben, so mit CU4, CU5, CU6, die jetzt irgendwann mal aufgesetzt wurden und danach nie wieder ein aktuelles kumulatives Update gesehen haben. Damals hatte Microsoft ja auch noch die Politik, immer nur die letzten beiden CUs zum Download zu haben, was dazu führte, dass halt teilweise die Kunden gar nicht updaten konnten. Wir konnten natürlich dann auf unser Download-Archiv zurückgreifen, hatten die ganzen CUs da, aber wir haben oft genug von Kunden gehört, so, ich würde ja gerne, aber ich kriege die letzten CUs gar nicht zum Download. Mhm. Oder ich kriege die älteren CUs gar nicht zum Download, die ich brauche, um in den richtigen Schritten zu aktualisieren. Ne? Mhm. Interessant auch, das habe ich jetzt gerade in einem Projekt, da habe ich das nämlich geprüft, Support von neueren Windows Server Versionen. Ne? Also Exchange 2019 ja, supportet keine Installation auf einem Windows Server 22. Und Fun Fact, auch Domain-Controller mit Windows Server 2022 werden nicht supportet, auch von Exchange 2019 nicht. Das heißt, wenn ich da aktuell sein will, dann muss ich on-prem mein Exchange loswerden.
Mhm, genau, und du hast, ich frage mal vorsichtig, du hast auch nichts von dem Exchange vNext gehört, der da so seit 2 Jahren immer mal wieder gerüchteweise aufkommt?
Tatsächlich nicht. Wo ich ja immer noch drauf warte, ist halt auch diese Ablösung für den Exchange Hybrid. Also es ist ja tatsächlich so, dass Microsoft sagt, wenn du ein Azure AD Sync hast und du hast Exchange Online, dann brauchst du auch eine Exchange Hybrid, eine Exchange Hybrid Deployment, wo es dann zumindest so einen Rumpf-Exchange in deiner Organisation gibt, der dann so ein paar Sachen einfach macht, damit alles funktioniert. Der muss selber keine Mailboxen halten. Ich muss als Kunde nicht mehr die Lizenz dafür haben, weil ich kann den tatsächlich über das Exchange Hybrid Deployment Tool aktivieren mit so einer Hybrid-Lizenz. Aber das ist halt immer noch ein Exchange. Und da hatte Microsoft, glaube ich, schon letztes Jahr oder vorletztes Jahr auf der Ignite gesagt, ja, wir überlegen uns da was Neues. Gekommen ist da nie was.
Ja, ja, im gleichen Zuge mit die nächste Version für Exchange On-Prem war auf der gleichen Ignite angekündigt und auch davon hört man derzeit leider nichts mehr.
Ja gut, auch 2019 hatte Microsoft ja gesagt, so Freunde, das ist jetzt hier die letzte On-Prem-Variante von Exchange und die ist für unsere allergrößten Kunden, ja, die gibt es ja dann auch nur noch über das VLSC zum Download, hat auch sehr abgefahrene Hardware-Anforderungen, sag ich mal. Aber da hat man halt schon gemerkt, dass da Microsoft ganz klar sagt, nee, wir möchten, dass ihr Richtung Exchange Online geht.
Mhm. Ja. Kurz gesagt, man hat auch das Gefühl, das ist einfach ein Produkt, das keine Zukunft mehr hat, ne? Exchange On-Prem.
Definitiv nicht. Mhm. Also definitiv nicht. Das ist eine Frage der Zeit, bis Microsoft auch da wirklich die letzten, Zöpfe abschneidet. Das werden sie auch müssen. Das ist auch, glaube ich, nicht ihr erklärtes Ziel. Ich bin mal gespannt, ob der SQL-Server das gleiche Dasein fristen wird. Weil auch da gibt es ja tatsächlich eine Cloud-Alternative. Bei Datenbanken ist nochmal eine andere Sache als Mail. Mhm. Was ja auch interessant ist, ist das Thema so Mailflow und Protection, wenn es um Exchange geht. Weil das, was auch viele Kunden vergessen, wenn ich On-Prem Exchange habe, ich muss ja irgendwie dafür sorgen, dass meine Mails gescannt werden, die reinkommen, Antivirus hin und her. Das habe ich ja tatsächlich dann bei Exchange Online quasi mit dabei. Ne? Die Exchange Online Protection, die ich eigentlich für ziemlich gut halte, ist ja erstmal mit dabei. Ist halt in allen Tenants vorhanden, die Exchange Online Mailboxen haben. Ich kriege die Exchange Online Protection auch gesondert lizenziert. Ich könnte also theoretisch On-Prem meine Mailboxen haben, aber meine Mails lasse ich dann über die Exchange Online Protection einmal filtern. Das gibt es tatsächlich auch. Und da habe ich, oder das ist halt auch immer noch so ein Thema, das habe ich jetzt bei relativ vielen Exchange-Hybrid- oder Hybrid-Deployments, dass viele Kunden wirklich darauf bestehen, nee, die Mails, die gehen hier auf jeden Fall bei uns rein, gehen bei uns durch die Systeme durch und gehen dann in Richtung Exchange Online, hat meistens was mit Mail-Archivierung zu tun, dass die Sachen da archiviert werden.
Häufig auch so etwas wie E-Mail-Signaturen. Es gibt ja Produkte, die E-Mail-Signaturen anhängen an E-Mails, die aus einem Unternehmen versendet werden. Man muss allerdings dazu sagen, dass die meisten Anbieter in die Richtung gehen, dass sie da auch eine Hybrid-Installation zulassen. Das heißt, die haben dann auch eine Cloud-Anwendung, eine passende, die dann auch lizenziert werden kann. Das heißt, das ist nichts, was einen abhalten muss, in
Genau,
Richtung
das haben
Exchange
wir ja
Online zu
auch.
gehen. Genau.
Genau, also wir haben jetzt seit ein paar Jahren Exchange Online. Wir haben von Code2 ein entsprechendes Produkt, was uns da halt die Mails mit Signaturen versieht. Das funktioniert auch sehr, sehr zuverlässig. Ich kann mich jetzt auch an keine nennenswerten Ausfälle erinnern. Es gab da ja auch so ein bisschen die Besorg oder die Sorgen, ja, wenn wir uns da gegenüber sitzen, ich schicke dir eine Mail, dann geht die erstmal um den halben Globus. Ja, faktisch ist das tatsächlich keine echte Einschränkung. Ganz im Gegensatz dazu haben wir halt nennenswert an Security gewonnen. Das muss man ganz klar mal sagen. Ich kann seitdem sehr viel besser schlafen. Ich habe Exchange Online, das ist hoch verfügbar. Ich habe da meine Governance drauf. Ich habe MFA. Haha, versuch mal On-Prem Exchange, OVA oder sowas mit MFA. Viel Spaß. Das kann man alles irgendwie hinbasteln, aber Exchange Online bringt das halt einfach mit. Es ist einfach da und es funktioniert. Und das finde ich ganz außerordentlich beruhigend. Aber naja, mal gucken, wann wir irgendwann den letzten Exchange beim Kunden abreißen. Wahrscheinlich wird der mit den gleichen Worten weiter betrieben wie so viele Netzwerke. Läuft doch.
Läuft doch.
Läuft doch.
Es läuft doch.
Ja, ist tatsächlich was, ne? Du hast gerade eine größere BOM, eine Bill of Material mal zusammengestellt für einen Kunden, der sein Netzwerk ein bisschen neu machen will.
Ja, erweitern vor allen Dingen durch einen Neubau. Und wenn wir da schon mal dabei sind, dann könnte man ja vielleicht auch die inzwischen, na, ich glaube, 15, 12 Jahre alten Switches im Hauptgebäude mit ablösen.
Was, 12 Jahre? Die sind doch noch
Ja, das ist doch
gut.
eigentlich
Die sind doch
nichts.
noch gut.
Ja, die sind doch noch gut. Die sind doch noch gut.
Die machen bestimmt
Ja, es
Gigabit, die
ist
machen
häufig
bestimmt PoE.
ganz genau, das tun sie. Wie
Und die
so
haben lebenslange
viele.
Garantie.
Wie so viele.
Also warum soll ich die austauschen?
Ja, das
Genau, das
ist
ist
eine
die
sehr
Verarbeitung.
gute
So.
Frage.
Warum eigentlich?
Ja, zumal ja diverse Hersteller auch sogar lebenslange Garantie auf auf diese Komponenten bieten. Man
Das ist
sagt
tatsächlich
natürlich
so ein
wieder,
bisschen
nee,
Fluch und Segen,
warum?
ne? Also
Ja.
kann man ja offen sagen, wir machen relativ viel Aruba ehemals, HP Networking, Procurve, tralala. Die Dinge haben lebenslange Garantie und wir sind teilweise entsetzt darüber, wie lange das Zeug teilweise hält. Also diese 12 Jahre sind tatsächlich keine Seltenheit und
Ich habe auch schon deutlich ältere noch in Produktion gesehen. Deutlich.
tummel mich ja relativ viel im Healthcare-Umfeld. Da erneuert gerade ein Kunde seine TK-Anlage, in dem Sinne dann auch Voice-over-IP und man braucht dann halt auch PoE-fähige Switches. Und ja, beim Screening der Infrastruktur stolpert man dann über Switches mit 100 Mbit, ja, Interfaces. Funktioniert doch, ne? Die sind sicherlich deutlich älter als 12 Jahre. Aber auch die muss man dann halt mal ablösen. Ja, aber das ist ja auch so ein bisschen so, was macht denn eigentlich ein modernes Netzwerk aus? Weil ich glaube, wenn wir uns mal so angucken, wie die Netzwerke bei unseren Kunden betrieben werden, ist das ja teilweise immer noch relativ viel Oldschool, ne? Also
Ja,
WLANs
Oldschool lässt
scheint für
sein.
Kunden teilweise immer
Ja,
noch Hexenwerk zu sein. Wir sehen immer noch
genau.
teilweise sehr große Subnetze. Und
Die
alles in einem Subnetz.
Die /16 Broadcast-Domäne sehen wir immer noch viel, viel, viel zu oft.
Oder mehrere IP-Subnetze in einer Broadcast-Domain.
Oder zwei gebrückte Broadcast-Domänen, wo keiner was von weiß. Wir haben WLAN 1 und WLAN 2 und an irgendeiner Stelle wird es untagged ineinander übergegeben und schon hat man zwei /16 Broadcast-Domänen gebrückt. Nein, Spaß beiseite.
Naja, was heißt Spaß? Es ist ja tatsächlich etwas, womit wir uns tagtäglich rumschlagen müssen. Was glaubst du, ist denn der Grund dafür, dass Netzwerke bei Kunden häufig so ein schattiges Dasein fristen?
Ja, das ist das. Es läuft schon immer so. Und warum soll ich das jetzt ändern? Ich glaube, häufig ist einer der Antriebspunkte, dass man sich Gedanken über die Sicherheit im Netzwerk macht. Also ganz häufig, ich möchte dafür sorgen, dass jetzt hier die Mitarbeiter nicht ihre Notebooks mitbringen und hier einfach ins Netzwerk hängen können. Dann sucht man Wege, das zu verhindern. Und wenn man dabei ist, dann kann man eben auch solche Dinge wie eine Netzwerksegmentierung sehr viel einfacher mitnehmen. Aber es muss irgendeinen Anlass geben oder irgendeinen Antrieb dazu geben. Ich muss jetzt was ändern an meinem Netzwerk, das jetzt 15 Jahre lang so lief, wie es lief. Und dann kann man solche Dinge angehen. Nur wenn es den nicht gibt, dann ist es schwierig.
Ja, sehr zu unserem Leidwesen ist es ja selten so, dass Netzwerke aus Gründen unzureichender Performance erneuert werden, weil das ist ja tatsächlich meistens heute kein Problem. Ich hatte es ja gerade schon mal gesagt, ne, so auch ein 12 Jahre alter Switch, der macht auch Gigabit im Client. Dazu kommt, dass halt immer mehr Kunden ihre Clients auch einfach per Wi-Fi befeuern. Insofern ist das nun wirklich kein Thema. Gut, im Serverumfeld 10 Gigabit, 40 Gigabit, 25 Gigabit, kommt so alles, das ist mehr oder weniger im Kommen. Ein Thema, was wir ja immer sehr gepusht haben, ist das Thema Data Center Firewall. Sprich, dass wir gar nicht erst hingehen und auf Kernkomponenten routen, sondern dort tatsächlich Firewalls hinstellen, mit dem Ziel, dann auch Netzwerke gegeneinander abzuschotten. Bedingt natürlich auch immer, dass man dann bei Kunden diese großen Subnetze halt aufbricht. Das ist natürlich auch alles häufig einfach historisch gewachsen. Das muss man immer dazu sagen. Es ist immer ein Know-how-Thema, es ist immer so ein Geldthema.
Zeitthema, aber, ja.
Zeitthema. Ja gut, Zeit ist ja sowieso immer so ein Ding. Ja, ne? Also immer, wenn wir wirklich so ein großes Netzwerk mal in Anführungsstrichen sanieren, es ist nicht immer einfach, da diese, also wenn man wirklich Designentscheidungen trifft und die Netzwerkstruktur grundlegend ändert, wie, ach so, übrigens, wir machen jetzt nicht mehr alles in einem großen, /22, sondern wir brechen das jetzt mal in einzelne Netze auf und wir routen das alles mit einer Firewall. Ist ja auch immer schwer, das so dann im Tagesbetrieb durchzuziehen. Genau. Was ja noch einfach ist, ist tatsächlich eine Reihe von Clients in neues WLAN kübeln. Ja, das geht ja dann tatsächlich relativ einfach mittlerweile.
Ja, richtig. Wie gesagt, wenn es keinen Anlass gibt, also beispielsweise, wenn der Kunde nicht sagt, ach, guck mal hier, ich habe hier diese 10 Switches, die will ich jetzt alle mal austauschen, dann nimmt man das eben mit. Man nimmt diesen Anlass mit, okay, es kommt für den End-User zu einer Störung, und man nimmt diesen Anlass mit und führt dann eben beispielsweise Port-Authentifizierung ein, was einem ja auch dabei hilft, ein Netzwerk zu segmentieren. Das geht ja nicht nur darum, dass ich kontrollieren will, wer steckt sich an diesen Switch-Port dran, sondern auch, wie mache ich es meinem Admin einfacher, mehrere WLANs zu verwalten, ohne dass der einzelne Ports konfigurieren muss. Sprich, das kannst du dynamisch machen, du kannst es radius-authentifiziert machen, du kannst einfach Domain-Computer authentifizieren und sagen, okay, meine Domain-Computer kommen in dieses WLAN und schon hat man das Thema Segmentierung mal angefangen. Ja, wenn es jetzt diesen großen Anlass nicht gibt, dann gibt es eben nur die Alternative, man rollt es halt schleichend aus. Schleichend ist manchmal sehr schleichend, das ist dann eben nicht in der Woche gemacht, aber schleichend heißt, du machst es Switch pro Switch und aktivierst Port für Port die Port-Authentifizierung, schaust, was kommt da an für einen Client wo kommt der her, was ist das für ein, ist es Domain-Computer, darf der rein, darf der nicht rein, muss der in eine Gruppe aufgenommen werden und auf die Weise kriegt man solche Änderungen eben auch in Produktivnetzwerken technisch unkompliziert umgesetzt.
Aber du sagst schon, solche Sachen bedürfen dann entweder eines entsprechenden Treibers, Stichwort Security, das ist ja tatsächlich heute so mit einer der Haupttreiber, den wir kennen, oder aber, dass es halt so so eine Low-Hanging-Fruit ist, nach dem Motto, ja gut, wir müssen jetzt hier alle Switches einmal austauschen, dann können wir es auch direkt einmal ordentlich machen. Mhm. Was sind denn für dich so Eigenschaften von einem modernen Netzwerkdesign?
Ja, im Grunde steht auch da wieder diese Security weit oben. Also wenn ich als Externer irgendwo hinkomme und ich kann mich an einen Switchport anklemmen, ich kriege eine IP-Adresse oder, naja, keine Ahnung, ich gucke mal mit Wireshark per LDP, in welchem Netzbereich bewege ich mich hier so, was sagt der Switch mir da so etc., dann ist schon was schiefgelaufen. Also in meinen Augen sollte sowas in modernen Netzwerken nicht möglich sein. Das heißt, einmal, das ist das eine. Was viele Hersteller eben an Features, an neuen Features immer so mitbringen, das ist so diese Cloud-Verwaltung von Switches, inwieweit das jetzt für einen Kunden interessant ist, das ist immer so eine Einzelfallentscheidung. Manche können das brauchen, manche auch wieder nicht. Also ich denke an, keine Ahnung, Aruba Central oder dergleichen.
Wobei das ja interessant ist. Ich werde immer wieder ungläubig angeschaut, wenn ich irgendwie auf Switches rumtue und sage, oh, wie, das muss man mit Befehle und so reinklimpern? Gibt es da keine GUI für? Genau, geht das auch anders?
Das ist ein Running Gag bei meinen Kunden, wenn die mich fragen, wo finde ich denn das? Und die klicken da irgendwo im Webinterface rum, dann sage ich, kann ich denen nicht sagen, weiß ich nicht. Ich kenne den Befehl. Ich benutze das nicht. Ist es tatsächlich so?
Ja, wobei ich halt auch glaube, dass das teilweise genau der Grund ist, warum viele Kundennetzwerke so aussehen, wie sie aussehen. Es ist halt so ein Know-how-Thema, ne? Und ich glaube tatsächlich, viele Kunden tun sich schwer, gerade wenn es keine Netzwerker sind. Weil im Gegenzug kann man schon sagen, die Kunden, wo wir wirklich Netzwerker sitzen haben, also IT-Personal, was wirklich kopfüber bis zu den Knöcheln im Thema Netzwerk steckt, da haben wir auch ordentliche Netzwerke. Also ordentliche Netzwerke im Sinne von, das ist ordentlich dokumentiert, das ist designtechnisch ordentlich aufgezogen, das ist sicher und wenn neue Anforderungen kommen, sind die Kunden in der Regel auch selbst in der Lage, diese umzusetzen. Ich erinnere mich immer von ein paar Jahren, als so die ersten, schon viele Jahre her, so die ersten Voice-Projekte umgingen, als dann so um das Thema Quality of Service ging, wie overengineert das teilweise war, mit reservierten Bandbreiten für auf Ports, für Voice und hin und her. Heute ist es ja tatsächlich so, ne, knipst einfach Quoss an und sagst, ja, vertrau mal, was da oben auf dem Port reinkommt, das wird schon passen und in 99,9% der Fälle funktioniert das. Tatsächlich Security ist halt immer auch so einer der Haupttreiber, was das angeht. Was vielen Kunden auch, glaube ich, immer unglaublich wichtig ist, das sind irgendwelche Maps nach dem Motto, ja, ich muss doch irgendwo ein Bildchen haben, wie die Switches verbunden sind.
Die finde ich auch wirklich ganz nützlich. Wenn man sie denn die Zeit hat, sie zu bauen. Je nachdem, wie groß das Netzwerk ist, ist das nämlich eine Lebensaufgabe.
Ja, und vor allem Standards auch, ne? Also das ist ja auch immer häufig dann so zu sehen, dass jeder Switch ist irgendwie ein bisschen anders konfiguriert. Da ist dann auch immer schön, wenn man dann da einen einheitlichen Standard hat, wie so ein Ding auszusehen hat.
Klar, da hilft einem natürlich so ein Network-Management-System schon bei, ne? Wenn du definitiv da Funktionen drin hast zur Auditierung deiner Konfiguration, umso besser.
Ja, auch so Themen Firmware. Also das ist ja auch immer, ne, du kommst halt in irgendeinen Switch und dann ist da so ein, der ist 12 Jahre alt, da ist eine 12 Jahre alte Firmware drauf, weil ja, warum muss ich die denn aktualisieren?
Läuft doch.
Ja, vielleicht, genau, läuft doch. Ne, vielleicht nicht nur wegen Security, sondern vielleicht auch einfach mal wegen Features.
Ja, Features sind natürlich ein Thema. Ja, was hast du am Edge-Switch, wo so ein Client dran hängt? Was für Features können da dazukommen, die wirklich was ausmachen? Das ist nicht so wahnsinnig viel. Ja.
Ja, stimmt natürlich.
Na,
Das stimmt
das
natürlich.
ist zum Backend für den Admin hin. Da gibt es natürlich dann die ein oder andere Funktion, die dazukommt, was die Sichtbarkeit von Anwendungen etc. angeht oder in Richtung Port-Authentifizierung, wie wir schon drüber sprachen. Und
Ja, auch so Sichtbarmachung von
das,
Verkehr, wobei das, glaube ich, so ein Thema ist, so Sichtbarmachung von Verkehr,
ja.
was heute sich viel eher dann auf Firewalls abspielt. Also gerade wenn man so das Thema Data Center Firewall hat, wo man eine Firewall im Netzwerkkern hat, da ist es natürlich einfacher, sich da den anzugucken, was passiert denn eigentlich so da in meinem Netzwerk. Stichwort Zero Trust, da bist du ja ein ganz großer Verfechter von, das ist ja auch schon ein paar Mal erklärt, so traue grundsätzlich keinem Netzwerkgerät.
Den
Wäre
habe
aber
ich
auch
weg,
so
ne?
wäre für dich aber auch so ein grundlegendes Designprinzip, wo du sagst, das muss man eigentlich heute machen. Na, also sprich,
Ja.
ich authentifiziere ein Endgerät gegenüber dem Switch, um damit den Zugang zum Netzwerk zu regeln und erstmal ist alles nicht vertrauenswürdig.
Netzwerke sind immer gewachsen und je nachdem, wie lange es das schon so gibt, ne, dann hat das Ganze vielleicht mal mit so, keine Ahnung, 50 Clients angefangen und so eine Handvoll Druckern, ne, bevor wenn man so 20 Jahre zurückdenkt. Und inzwischen stehen dann da plötzlich 3000 Clients und 300 Drucker. Und man kann darüber den Überblick nicht mehr haben. Ja, und insofern halte ich das schon für ein wichtiges Thema, dass man einfach, um eine Übersicht zu haben, welche Geräte habe ich einfach im Netzwerk, da zumindest am Port selber irgendeine Maßnahme zur Identifizierung eines Clients
Bist du denn
einzubauen.
ein Freund davon, seine Netzwerke nach Gerätetypen zu segmentieren? Also
Willst
das
jetzt.
erleben wir ja auch ganz häufig, dass die Kunden sagen, so, ich möchte dieses WLAN für Server und dieses WLAN für Clients und da hätte ich gerne meine Drucker drin.
Ja, ganz ehrlich, also Server und Clients, ja, definitiv würde ich trennen. Ja. Drucker ist so ein ewiges Thema. So viele Leute sagen, ich will einen Drucker, wie dann immer fragt, warum? Und dann weiß man keine Antwort darauf. Aber ganz ehrlich, im Rahmen, also im Laufe des letzten Jahres habe ich vielleicht so ein bisschen meine Meinung dazu geändert, halte einen Drucker-WLAN wirklich für eine sinnvolle Sache, wenn
Weil
man
man mit einer
sich.
Firewall-Regel die Drucker lahmlegen kann. Die kleinen Bastarde.
Nein, aber eben auch wegen Geschichten wie Printer Nightmare etc. Oder eben auch der Tatsache, dass die meisten Drucker ebenso Firmware von vor 10 Jahren haben. Wenn ein Drucker 10 Jahre alt ist, hat der 10 Jahre alte Firmware. Der wird solche Dinge wie ja, SMB oder HTTP unverschlüsselt, alles Mögliche wird darauf aktiviert sein.
TLS.
Oh, schön. Ja, nein,
Jetzt wurde ja
mit
gerade
genau.
sehr
Ne?
geräuschlos TLS
Genau.
1011 abgeknipst, stellt sich raus, dass die Kunden ihre Drucker nicht mehr administrieren können,
Ganz genau.
weil die können kein 1.2 oder so.
Ganz genau. Ja, und ich denke, in meinen Augen, Drucker machen einfach viel zu häufig
Das Leben schwer.
viel zu unsicheren Kram. Und eigentlich finde ich es ganz okay, die wegzusperren in ein eigenes Netz hinter einer Firewall,
Wie
damit ich
das
wenigstens weiß,
ungeliebte
was
Kind
dahin
im
geht.
Keller.
Genau. Genau das.
Also nein,
Das
meine
trifft es
Kinder
sehr.
müssen nicht im Keller. Ich habe keinen Keller. Aber die Drucker.
Das trifft es sehr genau.
Wie stehst du zu Wired versus Wireless? Würdest du Netzwerke heute eher wireless bauen oder kabelgebunden?
Ja, es wird eine gute Mischung sein, ne? Oder?
Ich
Idealerweise.
finde das ganz interessant, weil wir erleben das ja auch heute bei Neubauten, wo wir eher größere Flächen haben, wo dann auch eher gesagt wird, okay, da hat man da mal ein Grüppchen, wo man arbeitet und da, wo man ein Grüppchen, wo man arbeitet. Ist, glaube ich, tatsächlich so, dass sich das nicht gegenseitig ausschließt. Also häufig ist es ja so, dass die Kunden dann immer noch ganz ordentlich 48-Port-Switches kaufen für ihre Flächen und dann trotzdem irgendwie pro Büro ein Access Point unter die Decke nageln, weil mit 5 GHz kommt man halt nicht weit.
Ich würde es auch vielleicht ein bisschen am Anwendungsprofil ausmachen. Also wenn du jemanden hast, der sehr viel mit irgendeiner latenzempfindlichen Anwendung arbeiten muss, aus Gründen seines, die sein Job mit sich bringt, dann würde ich vielleicht eher überlegen, den an ein Kabel zu hängen als ans WLAN. Hm. Nicht, dass ich jetzt sage, so, naja, WLAN ist immer schlecht, das ist jetzt nicht der Grund, aber ja, es ist eher so ein Gefühl. Also,
ja, wobei, also zumindest bei Bestandsbauten hatten wir es ja leider auch schon ein paar Mal jetzt erlebt, Switches getauscht und auf einmal funktionieren Ports nicht mehr, weil sich rausstellt, dass die alte Cat5-Verkabelung am Ende ist und ich sag mal, das sind jetzt auch dann gut und gerne 20, 25 Jahre. Ich glaube, Cat5e, ja, ist glaube ich 25 Jahre her oder so. Damit ging dann Gigabit über Cat5. Mhm. Und das ist tatsächlich teilweise noch Bestandsverkabelung. Ne? Und Kabel neu ziehen ist immer schwer in Bestandsbauten. Mhm. Da versucht man das dann häufig über WLAN zu lösen. Da geht natürlich auch immer mehr beim Thema Wi-Fi. Mhm. Jetzt hatten wir gerade das Thema, gut, WPA3 ist jetzt schon kein neuer Hut, aber da gehen ja auch die Bandbreiten immer weiter nach oben. Also wir haben die ersten Access Points mit Smart Rated Ethernet, 2,5 Gigabit und mehr. Das wird sicherlich in der Zukunft auch noch mal weiter. Ich glaube auch, das wird jetzt nicht dazu führen, dass wir jetzt keine Switches mehr verkaufen. Auch Access Points müssen ja irgendwie kabelgebunden sein. Und ja, auch ich zu Hause, ich genieße das, dass mein Dock mit Kabel an einem Switch hängt und nicht per Wi-Fi. Obwohl ich Holzwände habe, da geht das WLAN-Signal ganz gut durch.
Ja.
Ja.
Dito.
Jetzt müssten wir eigentlich zum Aufreger der Woche kommen und eigentlich müsste der Aufreger der Woche der Ausflipper der Woche heißen oder so, der Ausflipper der Wochen.
Ja.
Die Azure Region Germany, was ist das? Germany Central West oder so?
West Central, ja.
Frankfurt. Verdammte Axt. Wir betreiben ein paar kleine Azure VMs für uns selbst. Ja, es ist nicht viel, ja. Aber es ist ehrliche Arbeit. Es sind ein paar B-Series VMs, die nun wirklich nicht viel brauchen. Und weil wir ja, ich will jetzt, also wenn ich jetzt sage, dass die Kölner wie die Schwaben sind, dann kriege ich wieder Ärger. Ich meine, ich bin ja kein Kölner, aber wir sind ja sparsam, also fahren wir unsere Maschinen abends auch runter, um sie morgens wieder einzuschalten, um Geld zu sparen. Ja, und morgens kommen die Scheißkisten nicht hoch, weil in der verdammten Azure Region keine Ressourcen zur Verfügung stehen. Und man stelle sich das vor. Es stehen keine Ressourcen, um eine Maschine einzuschalten. Warum? Weil irgendjemand Scheiße geplant hat. Ist also tatsächlich kein Witz. Und ich hatte das dann mal auf Twitter mal kundgetan und bekam dann auch relativ schnell Hinweise darauf, dass Microsoft wohl schon im Oktober letzten Jahres Serverzeug bestellt hat, was jetzt dann wohl eingebracht werden soll. Aber es gibt tatsächlich für die Azure Region in Germany, Central West, in Frankfurt halt, gibt es ein kleines Performance-Problem. Also Leute, deallokiert eure VMs nicht, sondern lasst sie einfach allokiert und fahrt sie runter. Und, genau. Aber da kam natürlich auch schon mal der hämische Kommentar, ja, guck, ne, hättest du das Zeug on-prem gehabt, dann hättest du das Problem jetzt nicht. Aber gut, das wird sich dann hoffentlich bald lösen. Wir lassen unsere Maschinen jetzt einfach durchlaufen. Und ja, jetzt muss ich auch morgens nicht immer in die Umgebung schauen und wieder rumrätseln, wie ich diese Maschinen wieder ankriege, sondern sie laufen dann halt einfach. Schöne neue Cloud-Welt. Ist halt doch nur der Computer von jemand anders.
Ja. Ja, aber was willst du machen? Sonst können die Kollegen nicht arbeiten. Wo kämen wir denn da hin?
Man könnte den File-Server vielleicht doch in den SharePoint schieben.
Wie lange sagen wir das schon?
Das ist wahrscheinlich der gleiche Grund, warum Kunden ihre Netzwerke nicht erneuern. Läuft doch.
Genau, es läuft doch. Exakt.
Ja, aber dein Puls ist auch wieder runtergegangen?
Ja, ja, ich hatte doch mehrfach etwas erhöhten Puls die letzten Tage und letzte Woche und Großbereinigung beim Kunden und ich habe, und das mit Absicht, knapp 1000 User und Mailboxen, Profil und Home-Verzeichnisse weggeworfen.
Und damit, liebe Claudia, hast du dir den YOLO Ops Award März 2022 verdient.
Ja, schöne Grüße an der Stelle. Macht man auch nicht so oft, ne?
Genau, lass mich das schnell per PowerShell lösen. Möchtest du denn nicht noch Try-Catch rumbauen? Warum?
Warum? Ich weiß, was ich tue.
Normalerweise müsste man dann da auch immer, manchmal sieht man das ja unter Videos, ne? Dieser Stunt wurde von einem Profi durchgeführt. Vielleicht müsste man das dann auch immer einblenden.
Genau, das kommt dann demnächst als Disclaimer über meine PowerShell-Skripts drüber. Don't try this at home.
Genau. Ja, aber du weißt ja, warum man diese Bereinigungsaktion immer den Externen überlässt, ne?
Ja, ja, natürlich.
Fingerpointing. Fingerpointing ist alles. Ja gut, ich hoffe, dass du damit dann jetzt auch durch bist und mal gucken, über was wir uns dann nächste Woche aufregen. Ich würde sagen, wir haben die Stunde jetzt ganz gut voll gemacht. Schickt uns doch mal Themenvorschläge. Ja? Also lasst uns mal über Themen plaudern, die auch euch interessieren. Ansonsten werden wir uns jetzt wieder in den nächsten Tagen wieder ein paar neue Themen überlegen, über die wir dann hier wieder plaudern können. Bis dahin würde ich sagen, bleibt gesund, habt eine schöne Zeit und bleibt uns treu. Bis zum nächsten Mal.
Danke, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.